Geht das?
Ja. Es gibt ja wirklich schwierige Alternativen, die mir gestellt wird. Ich muss sagen, ein ganz bisschen schäme ich mich. Es gibt ja furchtbare Klischees über Christen im Allgemeinen und Pastoren im Besonderen. Zum Beispiel hat Jens Lehmann mal gesagt, als ein Journalist fragte, wie er denn mit dem ewigen Druck fertig wird: Naja, wer den Druck nicht aushält, kann ja Pastor werden. Und heute war ich bei dem BWL-Seminar und habe die mathematischen Formeln nicht kapiert. Stattdessen stehe ich jetzt hier auf einer Bühne, die mit roten Herzen dekoriert ist und soll über Liebe sprechen. Kommt mir ein bisschen komisch vor. Vielleicht hat Jens Lehmann doch recht. Eigentlich ist Liebe ja ein schönes Thema. Eigentlich ist es ein wunderschönes Thema, aus mindestens vier Gründen. Erstens, es gehört bestimmt zu dem Besten, was es auf der Erde gibt. Zweitens, ist es ungeheuer vielfältig. Und schon, was da alles dazugehören kann, zwischen Partnern, zwischen Eltern und Kindern, zwischen Freunden, Liebe zum guten Kaffee oder Bier oder was auch immer. Ganz unterschiedliche Dinge und alle sind erstmal irgendwie gut. Dann, das verrate ich gleich am Anfang, dass wir Christen glauben, dass Gott der Erfinder der Liebe ist. Und schließlich wird jeder von uns hat Erfahrungen damit. Es könnte sein, dass die Dinge, die ihr heute im Laufe des Tages in den Vorlesungen gehört habt, nicht unbedingt so waren, dass jeder sie sofort mit seiner Erfahrung verknüpfen kann, je nachdem, was ihr so studiert. Bei Liebe ist es anders, jeder hat schon irgendwelche Erfahrungen gemacht. Und wir könnten jetzt vielleicht, wird es zu viel Zeit kosten, machen wir nicht, aber uns jetzt mal austauschen, so die schönsten Erzählungen von der Liebe. Ich könnte auch mal meine Geschichte da aus Schweden, aus dem Sessellift erzählen. Und ihr eure wunderbares. Allerdings, bei den Geschichten und bei den Erfahrungen kommen wir auch gleich auf die andere Seite des Themas, auf die schwierige Seite. Ich schätze, dass auch fast alle hier schon mal schwierige Erfahrungen mit dem Thema gemacht haben. Denn es ist natürlich nicht so, dass es immer gut ist, dass es immer glücklich ist, dass alles immer gut geht. Gerade bei diesem Thema entstehen auch viele Verletzungen. Gerade bei dem Thema bleiben wir. Gerade bei dem Thema kann es auch sehr weh tun. Das Thema kann das Leben fast zum Himmel, aber auch fast zur Hölle machen. Was ist das überhaupt, Liebe? Gibt es was, was all diese ganz verschiedenen Formen irgendwie in einem Begriff zusammenbindet? Vom Kaffee bis zur partnerschaftlichen Liebe. Es gibt einen Begriff, habe ich nicht erfunden, sondern Josef Pieper, ein Philosoph, ein Religionsphilosoph aus meiner Heimatstadt Münster, um nochmal die Liebe zu meiner Heimatstadt zu betonen, da war schon wieder dieses komische Wort. Er hat einen Begriff gefunden, der tatsächlich in all dem auftaucht, was man Liebe nennt, nämlich Gutheißung. Ein altes Wort, auch nicht so ganz emotional, insofern muss ich mich ein bisschen davon verabschieden. Gutheißung. Und er sagt, bei allem, was wir Liebe nennen, ist das Element mit drin, dass man den Geliebten oder das Geliebte oder die Geliebte gut heißt. Etwas abstrakter formuliert, Parteinahme für das Dasein des Geliebten. Ob es eine Partnerin ist, ein Kind, ein Freund, ein Glas Bier, eine Heimatstadt, Europa, die Verfassung, was auch immer. Das ist allen tatsächlich gemeinsam. Gut heißt, ich sage gut, dass du da bist, ich nehme Partei dafür, dass etwas da ist. Das ist auf der Seite des Lebenden, auf der Seite des Geliebten, löst das unheimlich viel aus. Sartre hat es mal genannt, das ist in der Freude an der Liebe der Kern. Wir fühlen uns darin, gerechtfertigt zu sein. Da berührt sich auch etwas mit dem Thema von gestern. Wir fühlen uns gerechtfertigt zu sein, wenn wir geliebt werden. Allerdings, diese Definition ist natürlich ein bisschen sehr allgemein. Auf irgendeine Art liebt meine Frau ihre Schuhe. In der Definition von Pieper ganz sicher. Und mich auch. Und wenn es wirklich kein Unterschied zwischen wäre, fände ich das jetzt auch ein bisschen arg. Aber ich glaube, der Unterschied liegt vor allem in der Intensität und in der Frage, wie umfassend ist diese Gutheißung. Und es gibt eine ganze Menge eingeschränkte Gutheißung und eingeschränkte Liebe. Die bezieht sich entweder nur auf Teile einer Person oder einer Sache, oder die ist zeitlich begrenzt. Der Chef liebt zum Beispiel seinen Arbeitnehmer in diesem allgemeinen Pieperschen Sinn. Jedenfalls seine Arbeitskraft, seinen Einsatz, seinen Elan zwischen 8 und 16 Uhr und solange er in dem Betrieb arbeitet. Das ist eine klassische eingeschränkte Gutheißung. Da mag schon auch Sympathie dabei sein und gut, dass er da ist und er ist auch gerechtfertigt da zu sein, zwischen 8 und 16 Uhr und ebenso lange der Arbeitsvertrag läuft. Eingeschränkt. Klient, Patient, Kunde, wo auch immer. Da ist jemand, der sich für unser Dasein einsetzt, der uns gut heißt, aber eben nur für Teile oder nur für eine begrenzte Zeit. Besonders da, wo Sachen kommerziell werden. Mir ist das mal so richtig handgreiflich geworden, als wir mal in Hamburg waren, da war morgens ein sehr offizieller Termin. Und dann haben wir uns noch den Tag Zeit genommen, sind abends erst zurückgefahren und durch Hamburg geschlendert. Wir haben erst einen Kaffee getrunken und dann wollten wir so ein bisschen durchschlendern und dann wollten wir uns irgendwo hinsetzen. Es findet mal in der Hamburger Innenstadt, es war ein Sonntag, ein Ort, wo man sich sonntags einfach nur hinsetzen kann. Es gibt ein paar Einkaufspassagen, die haben sogar offen, die haben aber keine Bänke. Nur in den Cafés haben die Bänke. Wir haben bestimmt eine Stunde gesucht und am Ende irgendwo unter so einer Rolltreppe schräg so drei Blöcke gefunden, wo man so einen krummen Rücken sich ein bisschen hinsetzen konnte. Und diese ganzen Einkaufspassagen sagen, wir heißen dich herzlich willkommen. Wir heißen dich gut, wir lieben dich. Solange du kommst, konsumierst bezahlst. Das ist der Deal. Dann bist du herzlich willkommen, dann bist du gut geheißen. Wenn du hier kommst und deinen Kaffee trinkst und deine Pizza isst, dann hast du Platz, dann tun wir alles für dich. Aber wenn du nicht bezahlen möchtest, dann bitte geh. Dann haben wir keinen Ort, wo du dich hinsetzen kannst. Hat man das nochmal so richtig mal, lag das in der Luft, hier wird man nur begrenzt gut geheißen. Und begrenzte Gutheißung bringt mit sich nur begrenzte Rechtfertigung des Daseins. Sie haben dann eben nur begrenzt das Gefühl. Es ist gut, dass wir hier sind. Nur begrenzt das Gefühl, ich bin gebraucht. Und das bringt zwei Probleme mit sich. Das eine ist, es reicht uns nicht. Es füllt unser Herz nicht. Mir hat das mal jemand erzählt, der psychisch krank ist. Er sagte, ich habe jede Menge Therapeuten, Sozialarbeiter, Psychologen, alle. Und die sind okay und die sind in Ordnung. Die beschäftigen sich mit mir, die helfen mir, alles schön und gut. Aber ich will jemanden haben, wo ich einfach so sein kann. Der nicht deswegen mit mir spricht, weil er jetzt Sprechstunde hat und die Krankenkasse zahlt das. Ich möchte einfach so sein dürfen. Das war sein Wunsch und das kann ich natürlich sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, das brauchen wir alle, etwas, wo wir einfach so da sein können. Es geht bei Kindern los. Stellt euch vor, die müssten in Sprechstunden bei ihren Eltern anmelden. Die könnten nicht normal groß werden. Ginge nicht. Und bei uns Erwachsenen ist es so viel anders auch nicht. All diese Verhältnisse mit Sprechstunden und geregelten Zeiten haben ihr begrenztes Recht, aber sie füllen unser Herz nicht. Und das zweite Problem ist, wenn die Sachen durcheinander gehen. Wenn der Anschein erweckt wird, hier werden wir gut geheißen, unbegrenzt und ganz. Und in Wahrheit waren es doch nur Teile von uns. Das gibt es manchmal bei kommerziellen Dingen, da ist es nicht so schlimm, aber ärgerlich. Man kennt das vielleicht manchmal ein bisschen anschreiben, sehr geehrter Herr Hornkamp. Wir sind enttäuscht, dass Sie sich doch nicht für unser Produkt entschieden haben. Wir fragen uns, woran das liegt. Warum vertrauen Sie uns nicht? So. Da wird so getan, als hätten wir ein Beziehungsproblem. Dabei haben wir da keine Beziehung. Da geht das dann durcheinander. Ja, sie tun so, als ging es hier um grundlegende Gutheißung fürs ganze Leben. Dabei geht es nur um ein Produkt und einen Kauf. Das ist ärgerlich, aber das kann man in die Mülltonne werfen. Gut ist gewesen. Schlimmer ist, wenn es zwischenmenschlich passiert. Und das sind die Stellen, wo dann die Verletzungen entstehen. Das sind die Stellen, wo es wirklich wehtut. Da hatten wir gedacht, wir wären wirklich gut geheißen worden. Da hatten wir gedacht, jemand hat wirklich uns gemeint, hat wirklich unbegrenzt uns gemeint. Und dann stellt sich hinterher heraus, er meinte nur einen Teil von uns. Er meinte nur den intellektuellen Gesprächspartner, er meinte nur die Erotik, er meinte nur einzelne Aspekte und hat das Ganze auf diese Aspekte und auf bestimmte Zeit begrenzt. Da entstehen die Verletzungen, da fängt es an, weh zu tun. Mir hat mal jemand erzählt, auch wenn es jetzt wieder, es war ein Mann und es ins Klischee dieser komischen Männer passt, er sagte, bei meiner jetzigen Freundin ist es ganz okay, aber so richtig ist es nicht und ich frage mich manchmal, vielleicht ist der Sinn dieser Partnerschaft, dass ich hier etwas lerne, was ich dann später, wenn ich die richtige Partnerschaft habe, anwenden kann. Das ist so ein Ding, was weh tut, wenn die Partnerin es mitbekommt. Denn er suggeriert ihr, er tut so, ich heiße dich gut. Und er sagt ihr ab und zu, ich liebe dich. Immer wenn sie ein bisschen an ihrer Partnerschaft zweifelt, sagt er liebevoll, ich liebe dich. Und er meint doch nur, ich heiße dich gut für eine Weile. Als Übergangslösung. Und das sind die Dinge, die wehtun. Wenn das der Anschein erweckt wird, da sind wir tatsächlich gemeint. Da sind wir unbegrenzt gut geheißen und es sind doch Grenzen dran. Wenn die Karten auf dem Tisch liegen, ist, glaube ich, kein Problem. Wenn mein Chef sagt, ich heiße dich begrenzt gut, dann weiß ich das und weiß, es ist nur begrenzt gemeint und okay, das ist dann nichts Schlimmes. Aber wenn das durcheinander geht, das sind die Stellen, wo wo es weh tut. Wenn das gemischt wird, wenn ein Eindruck erweckt wird, der dann gar nicht stimmt. Was gehört denn zur umfassenden Liebe dazu? Und ich glaube, die Richtung, in der wir es finden, liegt nicht da, wir haben es vorhin gesehen bei den Folien am Anfang, da war dieses Rohrsystem, da ist irgendwie hier fließen 260 Grad durch oder so, und jemand hatte mit Graffiti dahinter gesprüht, heißer ist nur meine Liebe. Klingt natürlich gut, aber ich glaube, in der Richtung finden wir die Antwort nicht. Wir finden sie nicht so sehr in der Richtung von, wie hoch kochen die Emotionen, sondern wir finden sie in der Richtung von, wie weit geht die Gutheißung. Es gibt einmal in der Bibel ein Wort, erst im Brief an die Korinther, da heißt es, die Liebe hört niemals auf. Ganz schön steil. Und ich will jetzt auch gar nicht hier allzu stolz stehen, das, was wir in der Liebe nennen, ist oft genug Scheiterhaft. Die Liebe hört niemals auf. Der Anspruch wäre also, dass sie zeitlich unbegrenzt ist. Wenn es wirklich eine volle Liebe wäre, eine nicht eingeschränkte Liebe, müsste sie zeitlich unbegrenzt sein. Und ich möchte mal persönlich erzählen, es war ein bisschen komischer Moment und trotzdem einer der glücklichsten in meiner Ehe, die ist noch nicht sehr lang, anderthalb Jahre. Ich bin relativ kurz, nachdem wir geheiratet haben, schwer krank geworden. Musste operiert werden. Ist jetzt nicht Tränendrüse, ist gut gegangen, ist auch nichts von zurückgeblieben. Das war aber vor der Operation noch nicht klar. Es hätte schief gehen können, es hätte einiges schief gehen können. Und am Abend davor musste ich mich jetzt von meiner Frau verabschieden. Und wir haben dann noch gesprochen und gebetet. Und gut, auch gut, klar. Aber was mich dann so beeindruckt hat, ist, dass sie in dem Moment sagte, Volker, ich möchte mit dir alt werden. Das hat mich umgehauen. Und da wurde mir das klar, was diese unbegrenzte Gutheißung heißt. Wir wussten nicht, was wird morgen passieren, was wird aus der Operation. Und sie sagt, ich will mit dir alt werden. Ich setze keine zeitliche Grenze. Und das bewusst jetzt in dieser Grenzsituation nicht. Da dachte ich, ja, das ist so. Ich muss doch heulen, obwohl ich gar nicht so emotional bin. Aber an der Stelle schon. Und das ist, glaube ich, die Richtung. Wie unbegrenzt ist die Gutheißung? Von der Person her und von der Zeit. Es gibt ein anderes Phänomen, das ich nicht Liebe nennen würde. Jemand, der auch öfter so Vorträge hält, Markus Rahn, hat es mal so schön geschildert, dass ich von ihm klaue. Das ist ein Phänomen, was eher wie ein Virus ist. Man kann sich nicht wehren, es fällt über einen herein, nimmt einen völlig in Beschlag, Widerstand ist zwecklos. Wochenlang kann man an nichts anderes mehr denken, als das, was dieser Virus auslöst. Man gerät ziemlich unter Druck, muss am besten schnell ins Bett. Und so nach 4 Wochen oder 6 Wochen oder 1-2 Monaten fängt dieser Virus an, wieder zu gehen. Dann kühlt das alles wieder ab und kommt wieder auf ein normales Maß und dann war es vorbei und man sagt sich, ja, ich kann jetzt nichts machen, ist gegangen, Liebe kommt, Liebe geht, ich kann nur warten, bis der Virus wiederkommt. Das ist ein Phänomen, je nachdem, wie man damit umgeht, ist das nichts Dramatisches, das passiert, muss nichts Schlimmes sein, wenn man da verantwortlich mit umgeht, aber das würde ich eben noch nicht Liebe nennen, denn das ist etwas Vorübergehendes. Und wir haben viel gerätselt, ich jedenfalls auch als Jugendlicher, was ist jetzt der Unterschied zwischen Verliebtsein und Liebe, wann merkt man denn, wo man es jetzt echt ist? Ich glaube, der Unterschied liegt nicht in der Intensität der Gefühle in erster Linie, der Unterschied liegt in der Frage der Ausdehnung. Ich möchte mit dir alt werden. Das ist der Satz der Liebe. Und die völlige Gutheißung heißt also auf die ganze Person und zeitlich unbegrenzt. Das wäre die Testfrage für dich. Also, wenn euch das nächste Mal jemand sagt, ich liebe dich, dann könnt ihr ihn zurückfragen, meinst du auch eine auf meine ganze Person gerichtete und zeitlich unbegrenzte Parteinahme für mein Dasein in deiner Nähe? Okay. Müsst ihr vielleicht nicht sofort zurückfragen? Könnt ihr den romantischen Rahmen etwas sprengen? Aber im Grunde geht es darum. Könnt ihr vielleicht am nächsten Tag fragen. Je nachdem, was ihr da mal vor. Also, unterhalb von dem würde ich mich nicht verkaufen. Unterhalb von dem würde ich sagen, jetzt warten wir erstmal nochmal ab. Und ich weiß, das mag konservativ klingen, aber ich finde das sehr weise, gerade aus diesem Grund sehr weise, dass bei der kirchlichen Trauung die traditionelle Frage so gestellt ist, wie sie gefragt wird. Das heißt nämlich erstens, willst du? Ist nicht die Frage, wie viel fühlst du heute, sondern willst du? Den und die, so und so, aus Gottes Hand und so weiter, als deinen Ehemann nehmen, in Lieben und Ehren. Die Formeln sind nicht ganz einheitlich, aber so ungefähr, in guten wie in schlechten Tagen, das das heißt unbegrenzt, bis dass der Tod euch scheidet, das heißt zeitlich unbegrenzt. Und ich glaube, es steckt eine tiefe Weisheit in dieser Frage, man kann sie im Detail auch anders formulieren, denn was da drunter ist, was das noch nicht sagen kann, muss nichts Schlimmes sein, aber da würde ich sagen, das ist wahrscheinlich noch nicht die volle Gutheißung. Klar, wenn jemand neu kennenlernt, kann man die ja noch nicht haben. Aber was da drunter liegt, da wäre ich vorsichtig, mich dann schon ganz hinzugeben und nicht ganz drauf einzusetzen. Und ich glaube, dass solche umfassende Liebe tatsächlich mindestens mit unsere tiefste Sehnsucht ist. Wir haben viele Wünsche. Einer sagte mal, sein oberster Wunsch ist Helikopterskiing in Kanada. Wenn er mehr Geld hätte, würde er das mal machen. Da kann man dann hinfliegen und mit einem Hubschrauber auf einen Berg fahren, kann mit dem Ski wieder runterfahren. Wunderbare Sache. Aber als wir mal darüber sprachen, was sind eigentlich seine wirklichen Wünsche, dann sagt er, okay, ob ich das machen kann, nicht, ist egal. Ich glaube, unsere wirkliche tiefste Sehnsucht, auch als Mann, glaube ich, das geht auf Liebe. Wobei ich ganz ausdrücklich dazu sage, es muss nicht partnerschaftliche Liebe sein. Viele Menschen, das es nicht vormacht, sagen auch, ich brauche keinen Partner, ich brauche keine Familie. Das muss es nicht sein. Es kann auch Freundschaft sein, es können andere Sachen sein. Aber dieses unbegrenzte Gutheißen, das muss abgedeckt sein. Wenn ich niemanden habe, wo ich einfach so sein kann, mit dem ich mal ein paar Stunden abhängen kann, sondern nur Leute, die mich geschäftlich behandeln, dann kann ich eigentlich nicht leben. Aber jetzt gibt es ein paar Probleme. Das, was ich geschildert habe, ist ja ein schönes und hohes Ideal. Nur ganz so glatt geht das ja eigentlich unter uns Menschen. Das erste Problem ist, nicht alles an uns ist liebenswürdig. Damit ich euch nichts vorwerfen muss und meiner Frau nichts vorwerfen muss, erzähle ich jetzt mal was von meinen Schwächen und Leben einer Harmlose. Ich schnarche nachts. Also ich bin das harmlos. Meine Frau nicht immer. Soll ich jetzt von ihr erwarten, wenn sie mich liebt, muss sie mich vollständig gutheißen, meiner ganzen Person. Also muss sie auch sagen, Schatz, neben all deinen zahlreichen guten Eigenschaften heiße ich besonders gut und freue mich darüber, dass du nachts schnarchst. Natürlich nicht. Und nicht nur das, ich habe auch schlimmere Schwächen. Spezielle mich aber nicht. Natürlich reicht das dann nicht, auch unter Freunden schon, reicht das dann nicht, zu sagen, ich nehme dich nur so weit an, wie du liebenswert bist und wie du toll bist. Sondern da gibt es natürlich einiges, was wir mit schlucken müssen. Die Alternative wäre aber, wenn jetzt meine Frau sagen würde, also Volker, wir haben es jetzt anderthalb Jahre versucht, aber mit dem Schnarchen ist es nicht besser geworden, tut mir leid, wir müssen uns jetzt trennen, dann hätte ich auch das Recht zu sagen, also dann ist ja wohl nicht die Wahrheit. Also das Problem fängt da an, wo wir eben nicht ganz so ausschließlich liebenswürdig sind. Und da muss man dann eben tragen. Muss Liebe manches einfach mit ertragen und sagen, ich nehme die Person und diese Züge schlucke ich mit. Noch komplizierter wird es, wenn es nicht um Schwächen geht, sondern um handfeste Schuld. Wenn es Schuld ist, die den anderen direkt betrifft, kann er es sogar gar nicht einfach so hinnehmen. Ich weiß von einem Ehepaar, wo einer der beiden den anderen richtig handfest betrogen hat. Und da kann man natürlich nicht sagen, Liebe muss jetzt heißen, boah, sehen wir mal drüber weg, passiert halt. Liebe muss das ansprechen. Liebe muss dann auch sagen können, das kann ich nicht akzeptieren. Aber Liebe muss dann auch, und das ist natürlich in so einem Fall sehr, sehr schwer, aber sollte dann auch in der Lage sein, zu vergeben. Vorausgesetzt, dass es klar ausgesprochen ist und klar beendet, das dann doch. Und dann haben wir wieder ein Stück von ertragen, weil das Vergeben ist natürlich, da bleibt trotzdem eine Wunde zurück. Also, es gibt Grenzen, weil wir gegenseitig so toll nicht sind. Und ich würde sogar fast behaupten, je enger die Beziehungen sind, die wir haben, desto mehr merken wir, wie oft wir schuldig werden. Wenn man nur ganz entfernte Freunde hat, die in Hamburg wohnen, die man dreimal im Jahr sieht, an denen wird man kaum schuldig, denn da kann ja im Alltag auch gar nicht groß was passieren. Man hat keinen Alltag. Und die drei Besuche, da kann man sich schon irgendwie zusammenreißen. Ich glaube, an den Menschen, mit denen wir am engsten zu tun haben, in der Familie oder bei Freunden, da merken wir am deutlichsten, was wir für Grenzen haben. Auch in unserer Liebesfähigkeit. Da merken wir am deutlichsten, dass wir eben nicht ganz in Ordnung sind, dass wir schon ideal nicht entsprechen, Menschen einfach so vollständig gutheißen zu können. Und schließlich gibt es noch eine Grenze, die uns als Mensch gesetzt ist und damit auch unserer Liebe gesetzt ist. Und das ist die Grenze des Todes. Bis dass der Tod uns scheidet. So lange sollte es gehen, wenn es gut geht. Aber darüber hinaus kommen wir nicht. Also Liebe ist Gutheißung. Und vollständige Liebe ist vollständige Gutheißung ohne Einschränkung. Und ich glaube, es gehört jedenfalls mit zu unseren tiefsten Sehnsüchten, das zu bekommen. Und unter uns Menschen geht das teilweise, geht das im Ansatz, ich will das gar nicht schwarz malen, selbst wenn die Ehestatistiken schlecht aussehen, es sind immer eine ganze Menge, die funktionieren. Es gibt eine ganze Menge Familien, die funktionieren, es gibt eine ganze Menge Freundschaften, die funktionieren, also brauchen wir gar nicht schwarz zu malen, da ist viel Schönes, Gutes, vieles, was das Leben lebenswert macht, aber es stößt auf Grenzen. Und ich glaube, dass es unsere letzte Sehnsucht nicht erfüllen kann. Jetzt ahnt ihr vielleicht, worauf ich hinaus möchte, und denkt euch, das wird jetzt aber billig. Jetzt hat er also gesagt, wir wollen Liebe, kriegen sie unter Menschen nur teilweise, also kommt wahrscheinlich jetzt gleich. Gottes Liebe ist ja schließlich ein christlicher Vortrag. Und ich lege die Karten auf den Tisch, es wird tatsächlich gleich Gottes Liebe kommen, aber erst ein Zwischenschritt. Denn vielleicht denkt ihr jetzt, das ist doch ziemlich billig. Wir haben also eine Sehnsucht, die wir nicht erfüllt bekommen, also zack, wird Gott ein bisschen gut gezaubert, der erfüllt unsere Sehnsucht und alles ist gut. Das riecht doch sehr danach, dass dieser Gott nicht wirklich da ist. Das riecht doch sehr danach, dass man da nur ein Wunschbild hat und in dieses Wunschbild hat man jetzt diesen Gott eingefügt und macht sich dann vor, dass alles gut ist. Deswegen als Zwischenschritt der Sinn der Sehnsucht. Was ist Sehnsucht? Wir haben so ein Gefühl, einen Wunsch, ein Sehnen nach etwas, was wir nicht haben. Das sind Dinge, die wir uns wünschen, die wir uns, ja, eigentlich bräuchte ich das. Ich nenne es mal so Kleinkram nicht als Sehnsucht. Also den Rasenmäher, den ich da mal gerne hätte, das ist ja eine echte Sehnsucht. Wahrscheinlich werde ich ihn nie bekommen, aber daran wird mein Leben auch nicht scheitern. Sehnsucht geht schon nach wichtigeren Dingen. Und irgendjemand sagt, da muss doch was sein. Und jetzt die Frage, ist das erfüllbar oder nicht? Jetzt fange ich mal ganz klein an, bei Dingen, die noch nicht Sehnsüchte sind, aber lebenswichtige Bedürfnisse. Unser Körper signalisiert uns Dinge, die er braucht. Essen, trinken. Die zum Beispiel unbedingt, die signalisiert er uns jeden Tag neu, wenn es nicht gegeben ist. Essen und Trinken. Und einige Dinge darüber hinaus. Ab und zu mal Abkühlung oder Wärme oder Sexualität. Es gibt einiges, was unser Körper braucht oder jedenfalls haben will und er signalisiert uns das. Sieh zu, dass ich das bekomme. Und angeblich, ich kann das jetzt nicht aus eigener Anschauung erzählen, aber mir hat mal jemand erzählt, der Sportler ist, eines Tages hätte er angefangen, jeden Morgen zu joggen. Kompromisslos, jeden Morgen, jeden Tag des Jahres, unabhängig vom Wetter. Und dann hat er Joschka Fischers Buch über das Laufen da oder den langen Weg zum Ich oder so ähnlich heißt das, gelesen, ich habe es nie gelesen. Und da behauptet Joschka Fischer, wenn man anfängt zu laufen, fängt der Körper an, seine Ernährungsgewohnheiten von selber umzustellen. Er sagt also von selber nicht mehr, ich will Schokolade, sondern ich will was Gesundes. Und dieser Sportler hat behauptet, das wäre tatsächlich so. Das wäre auch seine Erfahrung. Nachdem er anfing, jeden Tag zu laufen, hätte ihm sein Körper, also ein sehr feines Sensorium, gesagt, ich will was Vernünftiges. Ich weiß nicht genau, ob das stimmt, ob das wissenschaftlich haltbar ist. In meiner Erfahrung bezieht es sich, weil ich noch nie jeden Tag gelaufen bin. Mein Körper sagt immer noch, ich will Schokolade. Aber vielleicht gibt es sowas. Wir haben ein Grundsensorium, was wir brauchen, was uns gut tut und manchmal sogar ein sehr feines. Dann gehen wir mal über den Körper hinaus, der Kopf. Der Kopf schreit manchmal danach, ich will etwas durchschauen, ich will etwas wissen. Ich hoffe sehr, dass ihr nicht nur studiert, weil er euch davon irgendwie mehr Geld verspricht, sondern einfach aus Neugierde. Also ich will wissen, was dahinter steckt, ich will wissen, wie das funktioniert, ich will wissen, was damit los ist. Unser Kopf braucht das. Man kann es dann merken, also ich jedenfalls, ab und zu bleibe ich vom Fernseher hängen und zappe. Furchtbare Eigenschaft, weil da manchmal eine Stunde mal rumgeht, wo wirklich absolut nichts passiert. Und eine Stunde lang lege ich mich über den Programm auf. Ich bin immerhin 33 und schalte eins nach dem anderen um. Und manchmal passiert es, dass mein Kopf mir sagt, gib mir eine interessante Geschichte. Gib mir eine Sache, wo ich jetzt aber wenigstens eine Viertelstunde irgendwie dranbleiben kann. Und manchmal ist das Programm gnadenlos oder ich bin gnadenlos und es gibt auf 33 Programmen nichts, was meinen Kopf eine Viertelstunde fesseln könnte. Sondern wirklich nur Massenproduktion, wirklich nur stumpfe Sachen. Und dann signalisiert der Kopf, damit bin ich nicht zufrieden, ich will mehr. Ich will ein bisschen Anspruch, ich will ein bisschen was, wenigstens eine spannende Geschichte oder eine interessante Dokumentation, irgendwas. Das kann uns unser Kopf signalisieren. Wir haben also so ein Sensorium, so als Signalgeber, die uns sagen, was wir brauchen. Ich will nicht behaupten, dass die immer recht haben. Die sind empfindlich, die kann man kaputt machen. Das kann sich ändern. So angeblich ist auch, dass der der Wunsch nach Zucker schon nicht gesund und auf Dauer kann das die Ernährung irgendwie auch ganz schlecht machen und ganz böse. Aber auch noch bei handfesteren Dingen. Man kann abhängig werden und dann sagen die Signale nicht mehr, ich möchte was trinken, sondern ich brauche Alkohol oder ich brauche Drogen. Man kann pornografiesüchtig werden und dann ist der an sich gute Impuls nach Sexualität jetzt so etwas, was Dinge wünscht, die uns eigentlich kaputt machen und unsere Beziehung kaputt machen. Also das Sensorium ist nicht hundertprozentig zuverlässig. Aber es hat erstmal etwas Gutes. Es ist immer mal wieder was Gutes drin. Es kann kaputt gehen, es kann uns täuschen, aber es ist erstmal was Gutes. Und diese guten Dinge, die ich euch eben genannt habe, haben alle eins gemeinsam. Sie sind alle erfüllbar. All diese Bedürfnisse und Sehnsüchte sind erfüllbar. Nicht immer, nicht zu jeder Zeit, nicht für jeden Menschen, aber im Prinzip. Es gibt Essen, es gibt Trinken, es gibt sogar richtig gesundes Essen. Es gibt Wärme, es gibt Abkühlung, es gibt erfüllte Sexualität, es gibt spannende Bücher, die richtig gut sind, es gibt Dokumentationen, die es wert sind, sie zu sehen. All diese guten Dinge gibt es. Also all diese Bedürfnisse und Sehnsüchte zielen nicht ins Leere, sondern ihnen entspricht eine Erfüllung, jedenfalls eine mögliche Erfüllung. Das ist so aufgebaut. Wir haben diesen Apparat von den Dingen, die wir brauchen, auf der anderen Seite steht eine Erfüllung. Und jetzt ist die Frage, was ist mit unserer tiefsten Sehnsucht? Der nach Liebe. Ist die auch erfüllbar oder nicht? Und ich kann euch das nicht beweisen, dass sie erfüllbar ist, natürlich nicht. Aber was ich sagen will, ist, der Schluss, den dann manche machen, nur weil es eine Sehnsucht ist, spricht das schon dagegen, dass sie erfüllbar sei. Das ist einfach nichts wert. Das stimmt einfach nicht. Zu sagen, nur weil sich Leute wünschen, haben wir schon ein Argument, dass es bestimmt nichts Echtes ist. Es gibt so viele Dinge, die wir uns wünschen und die sind echt und die sind erfüllbar. Und die kann man in dieser Welt und in diesem Leben erleben. Also nur das etwas, was wir uns dringend wünschen, spricht noch überhaupt nicht dagegen, dass es das auch gibt. Es spricht auch nicht notwendig dafür. Aber wir haben hier ein Patt, ein argumentatives, klassisches Patt. Die Figur, wir haben also eine Sehnsucht, also muss sie auch erfüllbar sein. Die ist möglich, aber die ist nicht zwingend. Man kann es nicht mehr sagen. Aber umgekehrt, die Figur, wir haben eine Sehnsucht, also muss die Erfüllung ein Wunschtraum sein, der es nicht gibt. Das ist genauso wenig zwingend. Und deswegen glaube ich, dass dieses Argument, man kann es zwar verwenden, aber es zwingt nicht wirklich. Es ist durchaus möglich, und es spricht manches dafür, dass unsere tiefsten Sehnsüchte erfüllbar sind. Es könnte sogar sein, es gab ja in letzter Zeit ab und zu Versuche, religiöse Dinge irgendwie neurologisch nachzuweisen. Ich bin da sehr skeptisch und kenne mich auch nicht gut aus, da man also betende Nonnen in so einen Kernspintomographen geschoben und schon irgendwie festgestellt, bestimmte Hirnregionen sind dabei aktiv. Und dann gab es Leute, die sagten, aha, da sieht man ja, Religion ist alles Quatsch. Es ist ja nur eine biologische Funktion, dem entspricht ja nichts Echtes. So, jetzt mal, wie gesagt, fragt die sich da auskennen. Vielleicht ist es ganz so Humbug mit dem Experiment. Aber selbst wenn es kein Humbug wäre, selbst wenn es so wäre, selbst wenn man tatsächlich nachweisen könnte, es gäbe eine Glaubensregion hier im Gehirn, wie ein Sprachzentrum, wie ein Sehzentrum und so weiter, selbst dann würde es überhaupt noch nicht dagegen sprechen, dass es Gott gibt. Denn dann könnte es immer noch sein, genauso wie es Essen gibt und einen Magen, wie es Licht gibt und ein Auge, dass es einen Gott gibt und sozusagen biologisch zeigbare Teile in uns, die ihn wahrnehmen können. Aber wenn ihr das für Quatsch haltet, vergesst diesen Einwurf. Also ich bin mir da auch nicht sicher, wie gesagt, fragt die es da richtig auskennen. Aber selbst da, Vorsicht mit diesem Argument, wir wünschen uns was, also kann es nicht sein. Und noch etwas, es gibt auch die Sehnsucht, dass es Gott nicht gibt. Es gibt Menschen, die sehnen sich danach, dass es Gott nicht gibt. C.S. Lewis zum Beispiel, der Autor der Narnia-Bücher und vielen anderen Sachen, schreibt das von sich, bevor er Christ wurde, hat er sich das handfest gewünscht, dass es doch bitteschön keinen Gott geben sollte. Warum nicht? Weil es natürlich, wenn es einen Gott gäbe, dann hätten wir jemanden über uns. Aber nicht drum herum, wenn er halbwegs als Gott ernst zu nehmen ist, dann steht er irgendwie über uns. Und dann sind wir nicht mehr ganz Herren unserer selbst. Dann müssen wir uns vor jemand Höherem verantworten. Und es gibt Menschen, die wollen das nicht und wünschen sich deswegen, dass es keinen Gott gäbe. Also selbst andersrum, es kann auch die Sehnsucht geben, dass es Gott nicht gibt. Und die kann dann auch dazu führen, nicht zu glauben. Meine These ist aber, die Menschen, die sich wünschen, dass es Gott nicht gibt, die kennen ihn noch nicht wirklich. Die kennen jedenfalls den Gott, an den wir Christen glauben, noch nicht wirklich. Und deswegen komme ich jetzt dazu, das noch ein bisschen auszuführen. Wie ist es denn mit dem, was wir Christen glauben, was wir behaupten, was die Liebe Gottes ausmacht? Es gibt einen uralten Hit von Phil Spector, der heißt To know, know, know you is to love, love, love you. Das war 1958, ziemlich kitschiges Lied. Habt ihr vielleicht mal im Radio gehört. Und ich behaupte, genau so ist es mit Gott. Ihn zu kennen, heißt ihn zu lieben. Wer ihn kennt, wer auch nur ahnt, wie er ist, glaube ich, kann nicht mehr anders, als ihn zu lieben. Und warum? Ich möchte einmal euch einen Blick in die Bibel werfen. Heute mal in einen Brief. Und zwar der erste Johannesbrief. Da heißt es, darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Das ist erstmal so ein Einstieg. Wie geht es denn los zwischen uns und Gott? Und manche fragen dann, wie komme ich da rein? Was muss ich an Vorleistungen bringen? Was muss ich tun? Wie weit muss ich sein, um mit Gott in Kontakt kommen zu können? Und hier heißt es, ich muss überhaupt nicht weit sein. Die Grundlage ist gar nicht, was ich anfange. Die Grundlage ist, Gott hat uns geliebt. Das ist die Definition von Liebe. Das ist der Einstieg. Normalerweise ist es gegenseitig. Romeo liebt Julia, Julia liebt Romeo. Und wer eines von beiden nicht so ganz tut, gibt es Probleme. Hier ist es anders. Es ist von vornherein erstmal eine einseitige Geschichte. Gott geht in Vorleistung. Wir müssen nichts mitbringen. Keine 260 Grad heiße Liebe, auch keine 20 Grad blaue, gar nichts. Lasst euch das noch einmal auf der Zunge zergehen. Das ist die Liebe, dass Gott uns liebt. Und nehmt nochmal dazu, was wir eben schon hatten aus dem ersten Korintherbrief, die Liebe hört niemals auf. Bei unserer menschlichen Liebe gilt das brüchig, wir scheitern immer mal wieder dran, aber bei Gottes Liebe ist das was anderes. Das können wir zusammen addieren und sagen, Gott liebt uns und das hört niemals auf. Macht euch das nochmal klar, es geht nicht um die besonders Braven, es geht nicht um 5% der Menschheit, es geht nicht nur um die, die die Gebote irgendwie gehalten haben. Es geht um alle. Gott liebt euch. Woran man es schon erkennen kann, ist die Schöpfung. Sozusagen die extremste Form von Gutheißung ist Schöpfung. Ich habe in meinem Leben zwei Bands gegründet. Die sind beide nicht in die Musikgeschichte eingegangen. Aber ich habe sie unbedingt gewollt. Ich wollte unbedingt so eine Band haben. Zweimal. Also habe ich eine ins Leben gerufen, geschaffen. Und ich habe sie geliebt. Kein Wunder, das ist quasi die höchste Form von Liebe. Schöpfen, erschaffen. Kreativität hat immer ein bisschen mit Liebe zu tun. Und da geht es los, dass Gott euch geschaffen hat. Dass in dem, was eure Eltern gemacht haben, er auf irgendeine Art mit dabei war und euch gewollt hat. Da beginnt es. Da sieht man auf den ersten Blick sozusagen schon seine Liebe. Und jetzt geht es weiter. Nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Aber der Satz endet noch nicht, denn es gibt noch ein Problem. Dasselbe Problem, was wir zwischen uns Menschen schon haben. Was sagt Gott zu meinem Schnarchen? Das ist natürlich nicht das Problem. Das ist relativ harmlos, weil ihn hindert es auch nicht. Also er schläft sowieso nicht, insofern kann es ihn auch nicht an seinem Schlaf hindern. Aber das Problem mit unseren schwereren Schämen, mit unserer Schuld. Damit, dass er Gott ist, der Herr ist, der nicht nur Wünsche hat, sondern der auch Gebote erlassen hat. Kennt ihr ja wahrscheinlich, die 10 Gebote zum Beispiel. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, du sollst nicht begehren deines Nächsten und so weiter. Und wahrscheinlich, wenn wir uns mal ehrlich unterhalten würden, glaube ich, ist keiner hier, der alle diese Gebote immer gehalten hat. Und wir können vor Gott weglaufen, wir können uns von ihm trennen. Wir können sagen, nein, ich will mit dir nichts zu tun haben. Wir können eine ganze Menge an Schuld anhäufen. Und das ist natürlich jetzt der ernste Test. Was ist denn dann mit seiner Liebe? Wenn er jetzt sagen würde, dann endet die. Ihr seid schuldig, okay, dann sind wir getrennte Leute. Dann wäre seine Liebe nicht sehr viel besser als die der Hamburger Innenstadt. Denn die sagt auch, ich liebe dich, solange du meine Bedingungen erfüllst. Nämlich kommst und Geld ausgibst. Und wenn du meine Bedingung nicht mehr erfüllst, ist mein Leben zu Ende. Dann heiße ich dich nicht mehr gut. Wenn Gott das genauso machen würde, wäre er nicht besser als die Hamburger Innenstadt. Und schon gar nicht besser als Menschen, denn die kriegen immer noch ein bisschen mehr Liebe hin. Der Satz geht weiter. Worin besteht die Liebe? Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Das ist eine Vorstellung, die ist etwas schwierig. Das ist nicht, was uns hier im Alltag unbedingt gleich einleuchtet. Aber die Bibel sagt, durch die Schuld ist eine echte Störung entstanden. Ein echter Riss, eine echte Mauer, die zwischen uns und Gott steht. Und wir kriegen die von uns aus nicht durchbrochen. Ich möchte dazu an dem Abend, wo es nochmal mehr um Jesus geht, ein bisschen ausführlicher darauf eingehen. Heute deswegen nur kurz. Es ist tatsächlich eine reale Störung da. Wir haben uns gegen Gott gewandt, indem wir seine Gebote übertreten haben. Und die Störung ist im Raum. Irgendwie muss die jetzt beseitigt werden. Und es gäbe die Möglichkeit, die Störung fällt auf uns zurück und wir werden erledigt. Mit dem ewigen Gott kann man sich nicht gut anlegen. Da hat man auf jeden Fall die schlechteren Karten. Aber wenn das so wäre, wäre er nicht Liebe. Also fährt er einen anderen Weg und sagt, ich selber trete in diese Störung ein. Ich selber nehme das auf mich, was die Folgen davon sind. Wie es hier heißt, gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Dafür geht Jesus ans Kreuz, der da eben in dem Anspiel diese komischen Sätze gemacht hat. Er sagt selber, ich trete dafür ein, was ihr verbockt habt. Ich stelle die Verbindung wieder her. Ich selber nehme das auf mich. Und das ist der tiefste und sozusagen der präziseste Ausdruck von Liebe. Gutheißung hatten wir schon, vollständige Gutheißung, zeitlich unbegrenzte Gutheißung und Gutheißung, die so weit geht, dass sie selber Kosten auf sich nimmt. Es ist ja relativ leicht, für das Dasein des anderen Partei zu ergreifen, damit das nicht viel kostet. Ja, ich bin dafür. Klar, man kann für vieles sein. Ich bin solidarisch mit Chile und unterschreibe da irgendwas und habe damit eine große Tat getan. Das ist billig. Die Frage ist, wie weit reicht die Gutheißung, wenn sie etwas kostet? Wenn sie wirklich drauf ankommt? Und da zeigt sich wirklich, wer Gott ist. Und da zeigt er sich so, dass ich wirklich behaupten würde, wer ihn kennt, kann hinterher nicht mehr sagen, ich liebe dich nicht. Denn genau da sagt er, ich nehme die Kosten auf mich. Koste es, was es wolle. Ich liebe euch und ich will euch zurück. Ich trete dafür ein, für euren Schaden. Koste es, was es wolle. Kostet es mein Leben. Und es kostet ihm sein Leben. Deswegen kann ein bisschen weiter unten in dem Brief gesagt werden, Gott ist die Liebe. Die Bibel ist ein Buch, was eigentlich ganz vorsichtig mit Definitionen ist. Anders als unser wissenschaftlicher Betrieb, wir fangen hier mit einer Definition an und machen weiter. Die Bibel gibt eigentlich nie Definitionen, sondern erzählt Geschichten. Das ist auch eigentlich angemessener, von Gott so zu reden, weil die Geschichten farbiger sind und mehr auslösen als eine trockene Definition. Hier erlaubt die Bibel sich einmal eine Ausnahme und gibt wirklich sowas wie eine Definition. Und die heißt, Gott ist Liebe. Gott ist Gutheißung, ist vollständige Gutheißung. Und das zeigt sich eben gerade da, wo es halt auf hart kommt. Gerade da, wo es ihn kostet, wo es schwer wird, wo es eben nicht mehr easy going ist, wo man nicht mehr sagt, oh, alles ist schön und wir mögen uns und wunderbar. Sondern gerade da, wo die Probleme kommen, wo wir ihm Probleme machen, wo wir mit der Liebe gebrochen haben, wo wir unseren Nächsten nicht beachtet haben, wo wir anderen wehgetan haben. Genau da zeigt sich, ist es von Gott aus jetzt wirklich Liebe oder ist es das nicht? Und es ist Liebe. Die Liebe kann ihn so definieren. Gott ist Liebe. Ich möchte es mal so erzählen, für die, die jetzt große Sorgen vor Kitsch haben, die können es mal weghören. Ihr kennt vielleicht dieses Büchlein mit dem kleinen und dem großen Hasen. Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich habe? Das ist so ein Buch, was man sich unter Verliebten manchmal schenkt. Da ist also ein großer und ein kleiner Hase. Und ich weiß nicht mehr, wer. Einer von beiden fängt an und sagt, weißt du eigentlich, wie lieb ich dich habe? Und dann hüpft er so ein bisschen hoch und sagt, so lieb. Und sagt er noch, oh, schön. Und hüpft er noch höher, weil der große ja höher. Und kann man sagen, ich habe dich aber so lieb. Und dann sagt der andere, also weißt du, wie lieb ich dich habe? Bis zum Zaun und zurück. Und rennt dann nach hinten zurück. Und der große macht so, und schaut sich so ein bisschen hoch. Das Buch endet dann damit, dass der eine von beiden sagt, abends vorm Einschlafen, weißt du eigentlich, wie lieb ich dich habe, bis auf den Mond und zurück. Da sagt der andere, das ist ganz schön viel. Das ist ganz schön viel, bis auf den Mond und zurück. Wenn die Bibel sagt, dass Gott Liebe ist, dann meint sie damit nicht irgendwas, sondern dann meint sie damit, dass Jesus uns sagt, weißt du, wie lieb ich dich habe? Bis in den Tod und zurück. Kein Meter weniger. Bis in den Tod und zurück. So liebe ich dich. Damit ist alles lösbar, was zwischen uns und Gott stehen könnte. Das ist alles lösbar. Nichts müssen wir davon selber wegschaffen. Nichts müssen wir vorfinanzieren. Gott ist wirklich umfassende Gutheißung, auf die wir uns verlassen können im Leben und im Sterben. Aber Liebe hat natürlich eine Eigenschaft, die sie manchmal schwach aussehen lässt. Liebe zwingt nicht. Liebe ist kein Terminator. Liebe bricht nicht ein. Liebe raubt sich nichts. Liebe wirbt. Und das lässt Gott manchmal schwach aussehen. Manchmal wünsche ich mir das, dass er nicht wirbt, sondern endlich mal reinhaut. Endlich mal sagt, da sind die ganzen Herzen, die sich von mir verrammeln, ich dresche da jetzt an. Aber er tut es nicht. Er wirbt. Er wirbt geduldig. Er wirbt einmal, zweimal, fünfmal, aber er wirbt. Und eins dieser Dinge, durch die er wirbt um seine Liebe, ist die Veranstaltung, die wir hier machen. Es ist eine Art Liebeswerben Gottes, was wir hier in seinem Auftrag machen. Paulus sagt es mal so, als Botschafter an Christi Stadt bitten wir euch, lasst euch versöhnen mit Gott. Und das ist das, was wir hier auch tun. Das ist genau die Bitte, die wir an euch haben. Lasst euch versöhnen mit Gott. Wir haben keine Druckmittel. Wenn wir welche hätten, dürfen wir sie auch nicht anwenden. Wir können euch nichts außerhalb anbieten. Wir können euch nicht sagen, nehmt das an und dann kriegt ihr 100.000 Euro. Oder dann kriegt ihr garantiert einen Arbeitsplatz. Oder dann kriegt ihr den Traumpartner. Solche Tricks haben wir nicht zur Verfügung. Das wäre gelogen. Das können wir euch nicht versprechen. Aber wir werben um Gottes Liebe. Wir werben darum, das können wir euch versprechen. Dass wenn ihr euch darauf einlasst, ihr diese Liebe bekommt. Diese Gutheißung, die keine Grenze hat. Das ist es, was wir euch, um was wir euch bitten. Bitte ist eigentlich auch der richtige Ausdruck für diese Art von, ja, Einladung ist zu schwach, ja. Ich weiß nicht, wer jetzt öfter in christlichen Kreisen, der wird immer eingeladen. Ja, ich lade dich zu meiner Party ein. Wenn du kommst, ist schön, wenn nicht, ist auch nicht so schön. Das ist ein bisschen zu wenig. Das ist eine Bitte. Denn es hat eine Kehrseite. Die Kehrseite ist, dass man diese Liebe auch verpassen kann. Man kann diese Liebe, die euer Leben ewig werden kann, auch verpassen. Ihr könnt euch verschließen, ihr könnt sagen, mache ich nicht, will ich nicht, ihr könnt weggehen. Ihr könnt weggehen und sagen, nein, nicht mit diesem Gott. Die Möglichkeit habt ihr. Und da sieht man, es ist zu wenig für Einladung, weil ihr dann nicht irgendwas verpasst, was ihr anderswo genauso haben könnt. Ja, meine Partys sind so genial nicht. Also, wenn man da mal nicht dabei ist, gut, danach wird ein Enkel nicht mehr fragen. Aber hier ist das eine Ding, was euer Leben hier auf dieser Erde birgt und was euch das ewige Leben im Jenseits garantiert. Gottes Liebe. Und wenn ihr die hier verpasst, dann habt ihr hier den Kern, die Mitte, den Sinn eures Lebens nicht richtig gefunden. Und dann werdet ihr wahrscheinlich auch in der Ewigkeit von Gott getrennt sein. Deswegen unsere dringende Bitte, lasst euch das nicht entgehen. Das ist wirklich das eine Ding, woraus er kommt. Deswegen die dringende Bitte, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir möchten gleich nach dem Vortrag die Gelegenheit geben, darüber nochmal zu sprechen, wie das aussehen könnte, wie man da vielleicht einsteigen kann. Ich kann auch noch ein bisschen erzählen, wie das bei mir so war. Wie konkrete Schritte aussehen können, diese Liebe anzunehmen. Wir werden uns gleich oben links irgendwo treffen, könnt gerne dazu kommen. Wenn ihr sonst was habt, könnt ihr auch gerne mich ansprechen oder die ansprechen, die diese Aufklärung im Namen haben. Die stehen auch zu Gesprächen für alles Mögliche bereit. Aber Liebesdinge haben eben eine Eigenschaft. Bei Beziehungsfragen ist alles andere außer Ja ein Nein. Willst du mich heiraten? Ja. Alles andere heißt Nein. Noch nicht heißt Nein. Vielleicht heißt jetzt Nein. Und ich kenne euch nicht. Ich kann euch nicht ins Herz schauen. Ich kann euch auch nicht sagen, ist es dran, dass ihr das heute für euer Leben klären müsst. Das weiß ich nicht. Die Geschichten sind so unterschiedlich, wie ihr seid. Und ich weiß auch nicht, wie gründlich ihr euch mit dem christlichen Glauben beschäftigt habt. Das kann man natürlich normalerweise nicht in einem Abend oder in drei Tagen entscheiden. Vielleicht seid ihr gerade mal da und guckt so ein bisschen von außen. Dann möchte ich euch aber bitten, ein vielleicht nicht ist nur ein ehrliches vielleicht nicht, wenn ihr weiter sucht. Wir haben heute Nachmittag bei diesem BWL-Seminar, das habe ich schon verstanden, geht es um Entscheidungsfindung. Und der Professor Scholl hat dann ausgeführt, es gibt eine, wie hieß das, Null-Variante. Also wenn ich zwischen zwei Entscheidungen wählen muss, und dann hat er das mathematisch berechnet, wie man jetzt Vor- und Nachteile abwägen kann, und ich treffe gar keine Entscheidung, dann ist das die Null-Variante. Die hat den Vorteil, dass ich erstmal unverbindlich stehen bleiben kann. Die hat den Nachteil, dass ich dann keine der möglichen Lösungen, von keiner der Lösungen die Vorteile mitnehmen kann. Die Null-Variante heißt, es passiert eben nichts. Und es könnte sein, dass irgendwann die Gelegenheit zu der positiven Entscheidung weg ist. Und ich möchte euch bitten, die Null-Variante zu verlassen. Wenn ihr auf der Suche seid, sucht weiter. Also wie gesagt, das muss heute Abend nicht passieren. Sucht, bis ihr einigermaßen Klarheit habt. Das ist wie unter Menschen. Da muss man, braucht man Zeit. Aber bitte sucht wirklich weiter, bis ihr zu einer richtigen Klarheit kommt und bleibt nicht auf dieser Null-Variante stehen. Denn die führt am Ende zu nichts. So viel zur Liebe und zu bunten Herzen. Ich glaube, dass es unterm Strich doch ein schönes Thema ist. Und dass es unterm Strich doch schöne Geschichten sind oder jedenfalls werden können. Und eins noch aus Gottes Nähkästchen. Ihr könnt Gott glücklich machen. Wusstet ihr das schon? Ihr könnt Gott glücklich machen. Denn Gott ist glücklich über jeden, der seine Liebe annimmt. Das heißt einmal, im Himmel wird eine Party gefeiert, bei jedem, der Ja zu seiner Liebe sagt. Ihr könnt ihn glücklich machen. Danke fürs Zuhören.